Ansonsten lese ich jetzt den Bibeltext. Der steht heute im Buch Richter, Kapitel 6, Verse 11 bis 24 nach der Schlachterübersetzung. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra. Die gehörte Joas, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, in denen sie sprachen: Hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse, und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm: Weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Er aber sprach zu ihm: Wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von hier, bis ich wieder zu dir komme und meine Gabe bringe und sie dir vorsetze. Er sprach: Ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und bereitete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuertes Brot von einem Epher Mehl. Das Fleisch legte er in einen Korb und goss die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm hinaus unter die Terebinte und legte es ihm vor. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und das ungesäuerte Brot und lege es auf den Felsen hier und gieße die Brühe darüber. Und er machte es so. Da streckte der Engel des Herrn die Spitze des Stabes aus, den er in der Hand hatte und berührte damit das Fleisch und das ungesäuerte Brot. Da stieg Feuer auf von den Felsen und verzehrte das Fleisch und das ungesäuerte, und der Engel des Herrn verschwand vor seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er: Wehe mein Herr. Herr, ich habe ja den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der Herr sprach zu ihm: Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon den Herrn dort einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist Friede. Der steht noch bis zum heutigen Tag in Ophra, der Abiesriter.
Guten Morgen. Folgendes Problem, bevor ich starte. Der Bibeltext und die Übersetzung haben eigentlich eine Besonderheit, die Schlachterübersetzung. Wenn es um der Herr als Eigenname geht, als wenn es um Gott geht, schreiben die das in der Übersetzung eigentlich groß, komplett groß. In eurem Programmheft ist das leider nicht so. Ganz, ganz oft steht in diesem Text Herr an verschiedenen Stellen, habt ihr vielleicht gemerkt. Eigentlich gibt es da aber eine Unterscheidung zwischen Herr, wie ich jemanden den Herrn Müller nenne, und Herr, wenn es um Gott geht. Dadurch wird ein Teil meiner Predigt eventuell gleich ein bisschen komplizierter. Aber ich denke, wir kriegen das hin, ihr werdet es dann merken. Ich sage es nur jetzt schon mal vorab. Eigentlich ist in der Übersetzung das so, dass wenn es um Gott geht, das groß geschrieben ist. Das ist jetzt in dem Falle nicht so. Wenn ihr jetzt diesen Text gehört habt, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt von vor 3 Wochen. Da habe ich auch hier gestanden und habe über Mose gepredigt, falls ihr da wart. Es ging darum, wie Gott Mose dazu beruft, das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten zu führen. Und Mose hat dann so einen ganzen Haufen Einwände, weil er überhaupt nicht dafür war, sondern gerne das nicht machen wollte. Angenommen, in diesem Text von heute stünde jetzt nicht Gideon, sondern Mose. Ich wette, es wäre nicht so richtig aufgefallen, dass das ein anderer Text ist. Das klingt eigentlich schon wieder ganz genauso, oder? Der Text vor 3 Wochen war ein Zwiegespräch zwischen Gott und Mose. Und Mose konnte Gottes Blick so gar nicht teilen. Er konnte nicht das sehen, was Gott über ihn sagt und was er ihm zusprach. Und heute ist es irgendwie schon wieder ganz genau das Gleiche. Auch hier erhält eine Person einen ganz schön großen Auftrag und will oder kann diesen Auftrag nicht ausführen, hat Einwände, Zweifel und ist in all dem so richtig unzufrieden. Mit Gideon begegnet uns ein unzufriedener Skeptiker, der an Gott zweifelt, der an sich zweifelt, der mit der Gesamtsituation aber mal sowas von unzufrieden ist und mit dem Gott dennoch Geschichte schreibt. Und deswegen passt es auch nach wie vor in unsere Predigtserie Unfähig, Gottes Geschichte mit Menschen. Wir hatten jetzt 2 Wochen Pause in der Serie, weil wir vor 2 Wochen Taufe gefeiert haben und letzte Woche war Ole im wahrsten Sinne des Wortes unfähig zu predigen, er war nämlich krank. Seine Predigt holt er übrigens noch nach, auch im Rahmen dieser Serie, die ist also nicht verloren gegangen. Und innerhalb der Serie schauen wir uns an, mit welchen Leuten Gott so Geschichte schreibt, seine Geschichte schreibt. Und immer und immer und immer wieder merkt man dabei, diese Leute, eigentlich sind die gar nicht so außergewöhnlich. Sie haben eine Menge Stärken, sie haben eine Menge Schwächen, sie haben eine Menge Zweifel, Vertrauen auch, haben aber auch Misstrauen, eigentlich so wie bei jedem von uns, oder? Und wenn diese Szene, die hier gerade beschrieben wurde, nicht vor gut 3000 Jahren stattgefunden hätte, hätte sie in so einem bisschen anderen Setting genauso auch heute stattfinden können. Denn Gideon ist eigentlich so ein ziemlich modern daherkommender Skeptiker, der voll auf das vertraut, was er sieht, der an sich zweifelt und sich klein und kraftlos fühlt, vor allen Dingen, wenn er an die Größe der Probleme in seinem Land denkt, der der Gesellschaft und dem Glauben irgendwie auch kritisch gegenübersteht, der jetzt nicht ungläubig ist, das nicht, aber das mit Gott, das ist doch irgendwie anders, als die Alten ihm erzählt haben. Und der in all dem echt einen guten Blick für das hat, was er alles nicht kann. Er ist ein moderner Skeptiker, der sich der Größe der Probleme bewusst ist. Zum Beispiel, wenn er fragt, also wenn Gott gut ist und gut zu uns ist, wie kann uns das alles dann treffen, was uns getroffen hat? Damit stellt er letztlich die Leitfrage. Wie kann es sein, dass es Gott gibt, dass Gott da ist und sogar für mich ist, es mir gleichzeitig aber schlecht geht oder uns schlecht geht? Wie kann Gott das alles zulassen, wenn es ihn wirklich gäbe? Dann, oder sein nächster Einwand, nächster Satz. Wo ist denn dieser übernatürliche, dieser allmächtige Gott? Und er stellt dann selber fest, er hat uns verlassen. Was dem gleichkommt zu sagen, den gibt es überhaupt nicht. Zumindest nicht in der Form, wie es die Alten behaupten, deine gläubigen Großeltern oder so. Glaube ist nur was für alte Leute. Eigentlich sagt er das sogar damit. Ich als junger Mensch weiß, also das mit Gott ist Quatsch. Und wenn ihm dann dieser Auftrag gegeben wird, hat er das Gespür dafür, was alles nicht möglich ist durch ihn. Dass er doch viel zu klein für diese Aufgabe ist. Und das ist spannend, weil man sagt, dass ein großer Unterschied zwischen der Generation Z, das sind die, die in Mitte der 90er oder später geboren wurden, im Prinzip die jetzigen Jugendlichen, das ist ein großer Unterschied zwischen denen und der davorherigen Generation, die Millennials, vor allen Dingen die in den 80ern und bis Mitte der 90er geboren wurden, das sind wahrscheinlich die meisten von euch, dass ein großer Unterschied der ist, dass Millennials einen Blick dafür haben, was alles möglich ist. Und zwar auch unter Christen, dass es auch in christlichen Kreisen so ist, was daher ist dann ein bisschen anders formuliert, was durch Gott alles möglich ist. Also die Chancen im Blick und die Generation Z, die jetzigen Jugendlichen, haben eher einen Blick dafür, was alles nicht möglich ist. Wie groß die Probleme sind und wie klein man doch selber ist. Da ist vielleicht das mit dem Klimawandel ein gutes Beispiel und Fridays for Future, die ja zumindest ursprünglich eigentlich so eine Jugendbewegung sind, die einen Blick dafür haben, wie groß das Problem des Klimawandels eigentlich ist. Und dass da was passieren muss, sonst geht es nicht. Da ist ein großes Problembewusstsein. Und beides hat übrigens, beide Generationen haben ihre eigenen Stärken und auch Schwächen. Und diesen Problemblick, den hat Gideon auch. Er sieht die große Schwierigkeit der aktuellen Situation. Und vermutlich war er selbst auch so ein junger Mann. Womöglich war er ein Jugendlicher. Vielleicht gerade so erwachsen. Ich soll Israel retten? Meine Familie ist die unbedeutendste im Stamm Manasse. Man könnte auch sagen, in meinem Bundesland. Und ich bin außerdem der Kleinste in meiner Familie. Ich kann es nicht. Ich finde es so spannend, wie es hier um einen jungen Mann geht, dessen Einwände genauso klingen wie, mit bisschen anderen Worten, Einwände und Zweifel heutzutage klingen. Er hat Zweifel, er misstraut, ist unsicher, kraftlos, hat Angst. Und in all dem ist es spannend, mal wieder, was Gott Gideon zu sagen hat. Und wie sich Gottes Blick von Gideons Blick total unterscheidet. Und das Schöne, ganz kleiner Ausblick schon mal zum Ende, am Ende ändert sich Gideons Blick. Und Gideons Blick und Gottes Blick treffen sich. Und am Ende steht Anbetung. Und die wird auch bei uns auf diese Predigt folgen. Die Anbetung Gottes. Dazu bist du jetzt schon eingeladen. Wer ist Gideon überhaupt? Wer redet hier überhaupt mit Gideon? Was bedeutet das für uns? Weil die Geschichte, ich hatte es ja schon gesagt, ist im Prinzip schon 3000 Jahre alt. Was bedeutet das, worum es hier geht, für unsere Kämpfe, für Schwächen, auch für unsere Stärken, für unseren Glauben, für die Skepsis? Ich will versuchen, Teile der Fragen zu beantworten, im Optimalfall vielleicht sogar alle. Und mein Wunsch ist, dass ihr am Ende denkt, wow, was für ein Gott. Mir geht es nicht darum, dass ihr meine Predigt gut fandet, aber wenn ihr am Ende denkt, wie genial ist Gott, dann würde ich sagen, habe ich mein Ziel erreicht. Das ist ein großer Anspruch auch. Ganz kurz zum Umfeld, also zum, ich sag mal, zum Setting dieser Begebenheit. Ihr könnt nochmal kurz zurückdenken an Mose, egal ob ihr jetzt da wart oder nicht vor 3 Wochen. Gott gab Mose den Auftrag, dass er das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herausführt und dann rein ins gelobte Land nach Kanaan, was Gott ihnen versprochen hatte. Die Kanaaniter hatten über Generationen hinweg gegen Gott gesündigt und deswegen war der Befehl, sie aus diesem Land zu vertreiben, und zwar völlig. Auch deshalb, weil wenn sie das nicht tun würden, also wenn die Kanaaniter nicht völlig vertrieben würden, sie immer wieder das Volk Israel zum Götzendienst verleiten würden. Also dazu, einen anderen Götzen, einen toten Gott anzubeten. Und man ahnt es vielleicht schon, die Israeliten kamen dem Auftrag nicht völlig nach. Und es kam dann tatsächlich immer und immer und immer und immer und immer wieder dazu, dass genau das, was Gott, wovor er gewarnt hatte, letztlich passierte. Nämlich, dass die fremden Völker Israel zum Götzendienst verleiteten. Und es hatte immer und immer wieder zur Folge, dass Gott es zuließ, wegen der Schuld der Israeliten, dass fremde Völker das Land einnahmen. Und der so wirklich der Höhepunkt dieser verrückten und wirren Zeit wird in der Bibel im Buch Richter beschrieben. Die Richter waren immer wieder von Gott eingesetzte Leute, um sein Volk vor fremden Völkern zu retten. Gott suchte sich einen Richter aus, um dadurch die Israeliten vor Fremdherrschaft, Sklaverei, Unterdrückung zu befreien. Meist tat er das, wenn die Israeliten merkten, oh, wir haben gegen Gott gesündigt. Und dann schickte er quasi einen Retter. Einer dieser Richter war Gideon, um den es in dem Text geht. Aber unser Text startet letztlich bei der Berufung dazu. Er soll das Volk Israel vor den Midianitern retten, die mal wieder ins Land eingefallen waren und die Israeliten jetzt unterdrückten. Eine große Aufgabe für einen kleinen Gideon. Kurz vor unserem Text steht, dass das ganze Volk sich in den Bergen versteckte, weil sie so Schiss hatten. Weil die Midianiter überall eingefallen waren, alle die Ernte sich genommen haben, die Geschätze geraubt haben. Und deswegen hatten sie so große Angst und flehten jetzt vor Gott. Und er startet hier seine Rettungsaktion. Mit dem kleinen Gideon. Und der erste Vers in dem Text beschreibt eigentlich sehr, sehr gut, wie so die Stimmung im Land war. Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Die Kelter ist eigentlich die Kelter ist eine Weinpresse. Und eine Weinpresse ist offensichtlich nicht der Ort, wo man Weizen trischt. So viel Ahnung habe ich dann auch von, keine Ahnung, Landwirtschaft. Aber es ist so ein bisschen versteckt. So eine Weinpresse war oft im Boden eingelassen. Ich habe mir extra noch so ein paar Bilder davon angeguckt. Oder in Stein gehauen, sodass es auch gar nicht so auffiel in den Bergen. Und wenn man verfolgt wird oder Feinde im Land sind, womöglich dann doch ein ganz guter Ort, um da auch mal Weizen zu dreschen. So wie Gideon, der plötzlich Besuch vom Engel des Herrn bekommt. Und er redet ihn mit den maximal unpassendsten Worten an, die man sich eigentlich überlegen könnte für die Situation. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Du tapferer Held, der hier gerade heimlich in der Weinpresse Getreide tricht, um ihn vor den Feinden in Sicherheit zu bringen. Super tapfer. Gott ist mit dir, sagt er. Und irgendwie passt es doch überhaupt nicht zu, wie die Situation hier beschrieben wird. Die ganze erste Hälfte, wenn man sich das nochmal durchliest, dieses Dialoges, und zwar bis Vers 15, ist geprägt davon, dass der Engel zu Gideon Sachen sagt, die irgendwie überhaupt nicht zum Empfinden von ihm passen. Das ist so, die verstehen einander gefühlt gar nicht. Gott ist mit dir. Gideons Antwort ist, wenn er wirklich mit mir wäre, warum geht's uns dann so schlecht? Du tapferer Held. Bringe gerade unseren Weizen heimlich in Sicherheit. Geh in dieser deiner Kraft, in meiner Kraft. Ich bin der Kleinste in meiner Familie. Du sollst Israel retten. Ich? Meine Familie ist die unbedeutendste im ganzen Bundesland. Und das Bundesland, oder also Manasse, war im Prinzip das Saarland Israels. Was soll das? Das passt nicht zusammen. Das, was der Engel sagt und das, wie es sich für Gideon anfühlt. Einer von beiden irrt sich. Es funktioniert nicht anders, weil das, was sie sagen, lässt sich nicht übereinander bringen. Es sind Gegensätze. Kennst du das Gefühl? Das, was du über Gott weißt oder wie du ihn eigentlich denkst zu kennen, vielleicht auch das, was du eigentlich glaubst, passt so gar nicht zu deinem Empfinden, dem, wie es sich für dich anfühlt. Oder deiner Lebenswelt, das, was dich beschäftigt. Du weißt eigentlich, dass Gott bei dir ist, aber es fühlt sich so anders an. Du weißt, dass er allmächtig ist. Du weißt, dass er sich um dich kümmert. Aber irgendwie tut er nichts. Oder irgendwie fühlst du dich trotzdem schwach. Oder irgendwie ist es anders. Herzlich willkommen. Auch vor 3000 Jahren gab es schon Leute, denen es genau so ging. Und das sage ich jetzt nicht, um dir zu sagen, jetzt stell dich nicht so an, das war auch vor 3000 Jahren so, sondern um dir zu zeigen, hey, die Bibel geht darauf ein, weil sie weiß, dass sich für uns Menschen Sachen anders anfühlen, dass wir skeptisch sind, dass wir zweifeln. Und es ist so schön. Skepsis ist eins der ältesten Themen der Bibel. Auch die ersten beiden Menschen waren schon skeptisch. Ob sich das mit Gott wirklich so verhält, wie er gesagt hat. Oder bei Gideon, wie es die Alten, die Väter ihm erzählt haben. Und in diesem Text zeigt sich, wie liebevoll Gott mit Skeptikern umgeht. Wie er Gideons Befinden nicht einfach übergeht oder ihn rund macht, dass er sich jetzt mal nicht so anstellen soll, sondern er geht darauf ein und er hilft ihm, Gottes Blick anzunehmen und ihn überhaupt erstmal zu sehen. Gott nimmt sich Zeit für Zweifler. Und es gilt auch für uns heute. Ich muss mal ganz kurz Nase putzen, Christian. Ich glaube, es wäre angenehmer, wenn du das Mikro ausmachst. Okay. Jetzt habe ich einfach so gesagt, Gott macht es in diesem Text. Gott nimmt sich Zeit für Zweifler. Dabei ist sie ja eigentlich von einem Engel die Rede. Engel sind in der Bibel Boten Gottes, so quasi Abgesandte. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Nachrichtensprechern, weil sie eine Nachricht übermitteln, die in der Regel eigentlich nicht ihre eigene Meinung ist, sondern eben eine Nachricht von Gott. Das hebräische Wort Engel oder was bei uns mit Engel übersetzt ist, bedeutet dann auch letztlich einfach Gesandter oder Bote. Aber eben ein himmlischer Bote. In scheinbar durchaus menschlicher Form, denn man merkt hier ja, Gideon redet eigentlich ganz normal mit ihm. Höflich, distanziert und auch frustriert, aber nicht so, als hätte er einen Boten Gottes gegenüber sitzen, sondern einen fremden Mann einfach. Der Engel sah also einfach menschlich aus. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Denn die Situation ist ein bisschen komplizierter und ich hoffe, ich hänge jetzt niemanden ab, weil aus meiner Sicht ist es sehr, sehr spannend und wichtig, aber es klingt sehr nach Theologen-Fachsimpelei. Engel überbringen Botschaften von Gott, das habe ich gerade gesagt. Sind aber nicht Gott selbst oder so. Es gibt ein paar Stellen in der Bibel, wo Menschen, die einen Engel treffen, so überwältigt von der Situation sind, dass sie diesen dann anbeten wollen. Und dann ist es immer so, dass die Engel dann sagen, nee, mach das bloß nicht, bete mich nicht an. Nur Gott verdient deine Anbetung, ich bin auch nur ein Geschöpf. So, jetzt schaut euch nochmal diesen Text an. Hier steht ja nicht ein Engel des Herrn kam und setzte sich zu Gideon, sondern der Engel des Herrn. Das ist jetzt tatsächlich keine Spitzfindigkeit, sondern macht interessanterweise einen wirklichen Unterschied. Ist es irgendein Engel Gottes oder ist es dieser eine Bestimmte? Es ist der eine Bestimmte. Wenn es nämlich jetzt weitergeht in dem Text, steht da ja in Vers 12, da erschien ihm der Engel und redete mit ihm. Und dann in Vers 14 heißt es plötzlich, der Herr aber sprach. Also, eigentlich wäre das jetzt groß geschrieben, Herr, Gott aber sprach. Also Gott spricht hier. Ich hatte diese ein bisschen kompliziertere Übersetzung eigentlich extra gewählt, damit man den Unterschied sieht, weil Gideon checkt es nicht. Gideon spricht ihn an mit mein Herr. Und zwar, wie man halt Herr Müller sagen würde. Aber hier spricht Gott mit ihm, der Herr, großgeschrieben. Der Eigenname Gottes. Im Deutschen ist es so oder so ja das gleiche Wort. aber im Hebräischen nicht. Und in diesem Text wird so richtig deutlich, Gideon hat überhaupt keinen Schimmer, wer hier gegenüber sitzt. Er denkt, es ist einfach irgendein Fremder, mit dem er jetzt halt mal so ein bisschen darüber meckern kann, wie kacke seine Situation ist. Ist es aber nicht. Es ist nicht einfach ein Fremder, der ihm hier gegenüber sitzt. Es ist auch nicht einfach nur ein Engel, das wäre schon so abgefahren eigentlich, sondern es ist Gott in, ja, irgendwie scheinbar menschlicher Form. Gott sitzt hier Gideon gegenüber. Gott redet hier mit Gideon. Der Herr wandte sich zu ihm. Und Gott, der Herr, spricht hier mit Gideon und sagt ihm, ich habe dich gesandt. Ich bin mit dir. Dieser Engel des Herrn, um den es hier geht, ist nicht einfach irgendeiner, irgendein Botschaftüberbringer, sondern es ist Gott selbst. Gott selbst nimmt hier menschliche Form an und setzt sich zu Gideon. Er nimmt sich Zeit für Gideons Rumgenöle. Gott selbst erträgt Gideons Zweifel, seinen Zynismus und die Klage, dass Gott nicht da ist. Gideon beschwert sich, dass Gott nicht da ist und Gott sitzt ihm direkt gegenüber. Näher geht überhaupt nicht. Gideon sagt Gott, ohne es zu wissen, mitten ins Gesicht, für mich existierst du nicht. Und Gott hält es aus. Ich an Gottes Stelle, ich hätte anders reagiert. Ich hätte höchstwahrscheinlich Gideon gesagt, ja, und ab jetzt hörst du auch auf zu existieren. Ciao. Macht Gott aber nicht, sondern er sendet ihn und verspricht ihm, dass er bei ihm ist. Obwohl Gideon fast nichts davon checkt. Das ist Gott. Treu und geduldig, liebevoll und in all dem auch klar seinen Plan verfolgend. Deine Skepsis bringt Gott nicht von diesem Plan ab. Die hat er eingeplant, die Skepsis. Weil er dich kennt und auch dein Zweifeln kennt. Natürlich kennt er das. Deine Kämpfe, deine Schwächen und natürlich auch alle deine Stärken. Er kennt dich und ist für dich und so viel geduldiger, als wir selber mit uns sind. Gideons Geschichte kann tatsächlich auch deine Geschichte sein. Wenn du denkst, dass es Gott, naja, zumindest nicht so geben kann, wie die Christen sagen. Oder wenn du enttäuscht bist von ihm und der Kirche, mit dem, was du erlebt hast. Aber auch wenn du denkst, kraftlos und klein zu sein, dann ist es auch deine Geschichte. Wenn dir Mut fehlt, Vertrauen fehlt. Denn das hier, die Geschichte von Gideon, ist sowohl eine Bekehrungsgeschichte als auch eine Glaubenfassengeschichte oder wieder Vertrauen bekommen. Und ich denke, entweder erstes oder zweites brauchen wir alle. Im Vertrauen wachsen oder anfangen zu vertrauen. Gideon startet hier als komplett Unzufriedener, als Skeptiker mit Hass auf Gott und seine Situation, der sich klein fühlt und so irgendwie sogar nichtsnutzig. Und der mit dem Zuspruch Gottes, der mir hier echt, ja, schöne Sachen sagt, so gar nichts anfangen kann. Und dann in kleinen Schritten verändert sich plötzlich was. Es verändert sich nämlich Gideons Blick. Schaut mal in Vers 17. Da sagt Gideon, nachdem die schon miteinander geredet haben, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Irgendwas in ihm scheint in Bewegung gekommen zu sein, dass er sich plötzlich fragt, wer ist überhaupt der, der mir hier gegenüber sitzt? Ist es vielleicht Gott? Weshalb er sich ein Zeichen erbittet. Was er hier machen will, also das, was er dann ausführen will, ist, Gott ein Opfer darbringen. Was im Bund zwischen Gott und dem Volk Israel quasi eine normale Sache war, ein bisschen platt jetzt gesagt, und ein Ausdruck von Anbetung. Bei Gideon ist es aber eher wie so ein Test. Ich traue der Sache noch nicht so richtig mit meinem Gegenüber hier und mit dem, was er mir alles sagt. Aber ich teste es mal, ob ich es womöglich wirklich mit Gott zu tun habe. So mal den kleinen Zeh ins Wasser halten, aber nicht zu viel. Und dahinter steckt der Wunsch, Gott, zeig mir, dass du es wirklich bist. Und das ist so eine schöne und so eine berechtigte Bitte. Denn was man ja auch nicht vergessen darf, ist, Gideon konnte jetzt nicht einfach seine Bibel zur Hand nehmen. Er konnte nicht einfach nachlesen, wer Gott ist und wie er ist, sondern es gab ja, das sagt er ja irgendwie auch selber, es gab eigentlich nur diese mündliche Überlieferung darüber, wer Gott ist und was er schon alles getan hat. Aber auch deine Bitte ist völlig berechtigt, wenn du Gott bittest, zeig mir, wer du bist. Stärk mein Vertrauen in dich. Gib mir ein Zeichen. Diesen Wunsch liebt Gott. Weil dieser Wunsch Ausdruck eines Herzens ist, das sich nach Gott sehnt, ihn zu erkennen, ihm zu vertrauen. Zeig mir, dass du es bist. Und mit Sicherheit wird ein Teil von Gottes Antwort sein, schau mal, Jesus, er ist ich. Er ist Gott. Wenn du wissen willst, wie ich bin, schau dir Jesus an. Und ich bin wirklich so froh, jetzt leben zu dürfen und nicht zur Zeit Gideons. Weil ich mir jetzt zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn ich es wollte, genau das anschauen könnte. In der Bibel. Und wenn Gott will und denkt, dass es für einen notwendig ist, dann kann er einem auch darüber hinaus das noch klar machen. Wie sehr er für einen da ist. Durch Gefühle, durch andere Menschen, durch Träume, durch Situationen, durch die Natur, was auch immer. Er ist nicht limitiert. Gott will doch, dass du ihm vertraust. So wie er es bei Gideon wollte. Also wird er, und davon bin ich überzeugt, auch alles dafür tun, was dein Vertrauen stärkt. Aber sei nicht enttäuscht, wenn seine Antwort einfach lautet, schau dir Jesus an. Weil eigentlich ist das alles, was wir brauchen. Den Blick auf Jesus und darauf, wer er ist und was er für uns getan hat. Gottes Antwort auf unsere Skepsis ist Jesus. Weil er der Beweis dafür ist, dass Gott gut ist, dass Gott da ist, dass Gott für uns ist, dass Gott mit uns leidet und dass Gott unser Leid beenden wird. Dass Gott Frieden im Angebot hat und eine Kraft, die unsere eigene Kraft und alles, was es hier so gibt, weit übersteigt. Dass für ihn wirklich alles möglich ist. Und deswegen ist es auch möglich, durch so einen kleinen Gideon das Volk Israel vor dem riesigen Feind, den Midianitern, zu befreien. Wegen Gottes Kraft. Und das ist auch das, was Gott Gideon sagt. Mit irgendwie ein bisschen anderen Worten. Zurück in den Text. Jetzt kommt im Vers 18. Gott geht auf Gideons Bitte ein, auf ihn zu warten. Das ist irgendwie nur so ein kleiner, wie so ein Nebensatz. So ein höfliches, ja, geh ruhig, Gideon, ich warte hier. Aber es ist Gott selbst, der das sagt. Gott selbst ist es, der sagt, Gideon, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Ich warte auf dich. Weil ich weiß, weil ich will, dass du mir vertraust. Und deswegen warte ich hier. Nimm dir Zeit, bereite das Essen vor. Das könnte Stunden gedauert haben. Ich warte so lange. Er ist wie der Vater im Gleichnis von den eigentlich zwei verlorenen Söhnen, der die ganze Zeit Ausschau hält nach seinem Sohn und wartet und wartet und wartet. Er ist der Vater, der wartet. Selbst bei unnötigen Umwegen. Das mit diesem Opferding hier, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Aber Gott wartet. Gerne. Er ist wirklich viel geduldiger, als wir mit uns sind. Und Gideon, der Skeptiker, beginnt, kleine Glaubensschritte zu machen. Und dann plötzlich einen ganz, ganz großen. Weil Gott wirkt. Gott macht ein Wunder mit Feuer und verschlingt so dieses ganze Essen, was auf einem Stein liegt, und verschwindet dann vor Gideons Augen. Und dann kommt plötzlich meine Lieblingsstelle im Text, die jetzt allerdings ein bisschen komplizierter zu erklären ist. Weshalb ich das auch mit der Groß- und Kleinschreibung erwähnt habe. Denn jetzt versteht Gideon plötzlich, wer ihm da gegenüber sitzt. Und er wird komplett panisch und hysterisch. In Vers 22 steht ja dieses Wehe, mein Herr, Herr. Dieses zweite Herr ist eigentlich groß geschrieben. Man kann sich das so richtig vorstellen. Wehe, mein Herr. Und dann checkt er so, es war Gott, Herr. Ich habe den Engel des Herrn gesehen, da ist das Herr auch wieder groß geschrieben. So, da ist nicht die Feststelltaste aktiviert worden, sondern er rastet aus, weil er checkt so, ach du dickes Ei, ich habe den Engel des Herrn gesehen, ich habe Gott gesehen. Ich habe Gott ins Gesicht gesagt, dass es ihn nicht gibt. Ich habe Gott ins Gesicht gesagt, dass ich enttäuscht von ihm bin. Ich habe Gott ins Gesicht gesagt, dass ich seinen Auftrag auf gar keinen Fall ausführen will. Und dass ich ihm auch eigentlich nicht vertraue, weil ich halt weiß, ich bin schwach und seine Kraft reicht da auch nicht. Und für mich steckt in diesem Wehe, mein Herr, Herr, so richtig drinne, wie er sich dieser ganzen Sache bewusst wird und sich seiner Schuld bewusst wird. Und ihm wird bewusst, und das zeigt sich nämlich dann in Gottes Antwort, ihm wird bewusst, jetzt muss ich sterben. Ich als sündiger Mensch kann in der Gegenwart Gottes nicht bestehen. Das ist kein Wehe mit erhobenem Zeigefinger, so Wehe, mein Herr, sondern Oh, weh mir. Ach, du dickes Ei. Oder ach, du Kacke. Das war Gott. Und ihm wird bewusst, dass er schuldig ist. Eine Sache weiß Gideon nämlich dann scheinbar wirklich über Gott. Sünde muss aus Gottes Gegenwart verschwinden. Sünde und Gott, das passt nicht zusammen. Immer wieder, wenn Menschen in der Bibel Gott begegnen, passiert genau das. Sie merken, hier kann ich es nicht aushalten. Als Mose den Bund oder den Vertrag zwischen Gott und dem Volk Israel geschlossen hat, haben die Israeliten gesagt, Mose, geh du bitte zu Gott, wir wollen es nicht, wir halten es nicht aus, wir haben Angst, dass wir sterben. Weil Sünde in der Gegenwart Gottes nicht bleiben kann. Und das kapiert Gideon. Und seine Todesangst, die er hat, die ist nicht ganz unberechtigt. Ich habe ein bisschen überlegt, wie man sich das vorstellen kann, dass es so ein bisschen greifbarer wird, was es bedeutet, Sünde kann nicht in Gottes Gegenwart bestehen, weil irgendwie ist es ja, also klingt es ja auch komisch. Ich habe ein bisschen vielleicht dummen Vergleich gefunden. Nur, man kann sich das vielleicht so vorstellen, als hätte Gott so einen Kärcher in der Hand, einen Dampfstrahler, mit dem man ja so richtig schön hartnäckigen Dreck von allem so wegkärschern kann, vom Pflaster oder vom Auto oder was auch immer. Und ich glaube, so ein bisschen kann man sich das vorstellen. Gott hat einen Kärcher in der Hand, der automatisch alle Sünde wegkärschert. Einfach alles wegpustet. Ganz automatisch. Und wenn jemand in Gottes Gegenwart steht, dann muss Sünde weg. Dann verschwindet die automatisch. Sie kann nicht da bleiben. Der ganze Schmutz wird automatisch weggepustet. Das ist ein Automatismus. Und es klingt ja eigentlich voll schön, oder? So, wow, in Gottes Gegenwart verschwindet unsere Sünde. Folgendes Problem: Sünde ist nicht einfach äußerlicher Schmutz und der ist dann weg und tut dann vielleicht ein bisschen weh, weil so ein Dampfstrahler ordentlich Saft hat, aber dann ist gut danach. Nee, Sünde ist überall in uns. In unseren Herzen. Wir Menschen sind als Ganzes irgendwie dreckig von Schuld. Und in Gottes Gegenwart wird alles davon weggekerschert. Aber damit auch unser sündiges Herz, unser ganzes Sein, einmal alles, was unseren Tod automatisch zur Folge hat, hätte, eigentlich haben müsste, wenn nicht Jesus wäre. Und das ist nicht jetzt der Bonus in der Geschichte, sondern das ist der Kern, das Entscheidende. Wenn Jesus nicht wäre, wäre das, wovor Gideon hier Angst hat, auch das, wovor wir Angst haben müssten. Aber Jesus hat all das auf sich genommen. Oder man könnte sagen, er hat sich für uns wegkärschern lassen. Er ist für uns gestorben. Für unsere Schuld. Und deswegen können wir mutig vor Gott stehen. Mutig komme ich vor den Thron, weil Jesus schon alles getragen hat. Und für uns vor Gott steht und sagt, der gehört zu mir. Die gehört zu mir. Und damit auch zu dir. Ich habe die gereinigt. Ich bin für ihn, bin für sie gestorben. Sodass sie leben kann. Das ist Jesu Reinigungsprogramm und es ist ein perfektes Reinigungsprogramm. Durch das wir als Menschen mutig vor Gott stehen können, in seiner Gegenwart, in dem Wissen, die Schuld ist schon weg. Jemand anderes hat sie für uns getragen und zwar Jesus. Und das, wie Gott hier auf Gideons berechtigte Panik reagiert, nämlich mit drei Sätzen, ist eigentlich das, wie er immer und immer wieder reagiert. Friede sei mit dir, Friede sei mit dir, sagt er ihm. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. In Klammern, trotz deiner Schuld. Hier geht es plötzlich überhaupt nicht mehr um einen Auftrag, den er ausführen soll. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Hier geht es plötzlich um eine Beziehung. Nämlich die Beziehung zwischen Gott und Gideon. Gott geht es darum, dass die wiederhergestellt wird endlich. Das mit dem Auftrag, das kommt dann danach. Aber hier geht es um was viel Entscheidenderes. Gott will Beziehung. Und auch mit dir. Die ganze Geschichte Gottes in der Bibel ist ein Ausdruck davon, wie er alles dafür tut, dass diese Beziehung zwischen uns Menschen und ihm wiederhergestellt wird. Und es zeigt sich auch hier im Text. Friede sei mit dir, hab keine Angst. Du wirst nicht sterben. Diese Sätze sind Wiedererkennungsmerkmale Gottes. Man könnte so sagen, so Signature-Sätze. Vielleicht kennt man das von Fußballern ganz gut. Es gibt Fußballer, die haben so einen typischen Jubel, für den sind sie bekannt. Zum Beispiel Miro Klose, der immer den Salto nach einem Tor gemacht hat, ist so einer. Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben, sind dabei so typische Gott-Wiedererkennungssätze. Dafür ist er bekannt. Und in diesem Zuspruch steckt alles drin, was Gideon braucht, und ich denke auch alles, was wir brauchen. Denn genau das ist der Zuspruch, den er uns durch Jesus macht. 3 kurze Verse aus, alles aus dem Johannesevangelium im Neuen Testament. Jesus verspricht uns, Johannes 14, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht ermutigen. 2 Kapitel weiter, 16. In dieser Welt werdet ihr viele Probleme haben, aber habt keine Angst. Ich habe die Welt besiegt, denn ich bin für eure Schuld gestorben. Und er verspricht noch mal ein bisschen weiter. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Fragt er eine trauernde Frau, Martha, die gerade ihren Bruder verloren hat. Glaubst du das? Ist auch seine Frage an uns. Glaubst du, dass selbst der Tod hier nicht das Ende ist? Wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Gott ist der Gleiche. Im Alten Testament, sieht man bei Gideon, im Neuen Testament, heute und in Ewigkeit. Und dieser Zuspruch ist auch der gleiche, weil es das ist, was wir Menschen brauchen. Im Alten Testament wie der kleine skeptische Gideon mit der großen Aufgabe und im Neuen Testament wie Jesu Schüler oder auch Martha und heute wie du und ich. Friede sei mit dir. Jesus ist für dich da. Hab keine Angst. Jesus ist bei dir. Du wirst nicht sterben, weil Jesus für dich gestorben ist. Komme, was wolle, egal wie groß die Aufgabe ist, Gott ist da. Und da treffen sich endlich Gottes Worte und Gideons Lebenswelt. Weil Gideon gecheckt hat, dass Gott wirklich der ist, der gesagt hat, dass er wirklich bei ihm ist, für ihn ist und er sich keine Sorgen machen muss. Er hat angefangen zu glauben. Er, der zynische und so unzufriedene Skeptiker. Aber für Gott gibt es keinen einzigen hoffnungslosen Fall. Und die angemessene Reaktion ist, Gott anbeten. Für Gideon sah das so aus, dass er einen Altar gebaut hat. Für uns gibt es gleich dafür hier im Gottesdienst die Anbetungszeit, in der ihr das auf verschiedene Arten ausdrücken könnt, wenn ihr das wollt. Gott ist wirklich bei dir, egal wo du gerade stehst im Leben. Er ist wirklich für dich da und dein Leben ist sicher bei ihm, egal was kommt. Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht. Du musst nicht sterben. Amen.